Top-Leute bringen automatisch Top-Leistung? Das ist ein verbreiteter Irrtum. Und wir schauen uns heute an, warum genau das Gegenteil passiert und was wirklich hilft, um super Teamergebnisse zu erzielen.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
A people hire A people and B people hire C people. Kennen Sie diese Redewendung? Lose übersetzt lautet sie: Top-Leute stellen andere Top-Leute ein, aber mittelmäßige Leute stellen schwache Leute ein. Im Englischen klingt das ein bisschen knackiger, aber die grundsätzliche Richtung ist auch im deutschsprachigen Raum häufig anzutreffen. Das Motto lautet, man soll immer die besten Mitarbeiter einstellen, die man finden kann, nicht nur, weil die eben selbst die besten Leistungen bringen, sondern weil sie wiederum nach den Besten Ausschau halten. Und so entsteht ein System, das sich gegenseitig aufschaukelt. Und umgekehrt, wenn man sich mit dem Mittelmaß abgibt, führt das auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, bloß in die andere Richtung. Von da an geht's bergab. Das klingt logisch, aber stimmt es auch? Denn ob das so ist, das wäre schon wirklich wichtig zu wissen. Immerhin sind nicht nur Recruiting, also Einstellungsverfahren, sondern ganze Personalsysteme darauf ausgerichtet, konsequent die Besten zu finden, zu halten, zu fördern und auch zu befördern. Und die gleichen Systeme zielen darauf ab, das andere Ende des Leistungsspektrums zu erkennen, also die Nicht-Top-Leute, und die entweder zu neuen Höchstleistungen anzutreiben oder aus dem Unternehmen hinaus zu managen. In der Vergangenheit sind solche Performance-Systeme sogar zum definitiven Standard der Personalarbeit hochstilisiert worden. Rank and Yank, das wurde vor allem bekannt durch Jack Welch, den langjährigen CEO von GE, von General Electric. Der hat seinerzeit als Richtschnur ausgegeben, jedes Jahr die schlechtesten 10% der Mitarbeiter loszuwerden. Also Teil 1 von Rank und Yank, das Rank, das ist das Einteilen der Mitarbeiter in Leistungsklassen, vom Besten zum Schlechtesten. Und Teil 2, das Yank, das ist eben das Rausschmeißen der schlechtesten 10%. Jahr für Jahr, jedes Jahr, immer wieder. Rank and Yank. Heerscharen von Führungskräften auf der ganzen Welt sind diesem Prinzip gefolgt, nicht nur bei GE. Die Einteilung in Leistungsklassen wurde von den führenden Unternehmen der Welt übernommen und in weiterer Folge auch von denen, die selbst gerne führend werden wollten. Dieses Konzept stammt also aus den 80er und 90er Jahren und ehrlich gesagt, es ist dort auch ziemlich gut aufgehoben. Wir wissen es nämlich heute besser. Diese Methode bringt langfristig keine Verbesserung der Performance, sogar eher im Gegenteil. Leistungsklassen widersprechen den modernen Erkenntnissen aus der Motivations- und Teamforschung. Das hindert natürlich so manchen Chef nicht daran, auch heute noch an diesem Konzept festzuhalten. Elon Musk ist so ein Exemplar und auch Mark Zuckerberg hat kürzlich 4000 Mitarbeiter gefeuert mit dem Ziel, und ich zitiere jetzt, leistungsschwache Mitarbeiter auszusortieren und sicherzustellen, dass wir die besten Leute in unseren Teams haben. Zitat Ende. Persönlich finde ich ja, dass schon das Wort auszusortieren ziemlich grenzwertig ist und eigentlich tief blicken lässt, wer da am Ruder ist. Ich habe halt ein anderes Menschenbild, in dem das Wort aussortieren nicht vorkommt, aber vielleicht bin ich da einfach zu sensibel. Selbst wenn man sprachliche Spitzfindigkeiten mal zur Seite lässt, was wäre denn so kritikwürdig an diesem Prinzip? An dem Prinzip, liebe Mitarbeiter, verbessert eure Leistung oder ihr seid die Nächsten, die gefeuert werden. Na ganz einfach, die Faktenlage spricht dagegen. Jahrzehntelange Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bemühungen, die Messlatte für Leistung immer höher zu legen, mit bemerkenswerter Treffsicherheit nach hinten losgehen. CEOs glauben vielleicht, dass sie eine Leistungsgesellschaft schaffen, aber in Wahrheit treiben sie ihre Unternehmen geradewegs in eine Falle aus sinkender Moral, hoher Fluktuation und geringer Innovation. Woran liegt es? Einer der Trugschlüsse ist es, dass Teamleistung ein Nullsummenspiel ist. Wenn der eine erfolgreich ist, dann muss es jemand anderen geben, der schlechte Leistung zeigt. In jedem Team kann man also die Bottom 10% finden. Eigentlich noch so ein unsäglicher Begriff. Also egal, wie gut das Team insgesamt funktioniert, irgendjemand da drin ist kein Top-Performer. Kann es nicht sein. Irgendwer muss scheitern, irgendwer muss als Low-Performer abgestempelt werden. Wir müssen diese 10% finden. Nicht nur, dass das unendlich demotivierend ist, weil es selbst richtig starke Teams dazu treibt, dass es immer auch einen Verlierer geben muss. Es fördert auch vor allem Konkurrenz statt Zusammenarbeit. Weil, wenn man es ein wenig zuspitzt, dann werden Mitarbeiter nicht nur für gute Leistungen belohnt, sondern letztlich auch dafür, dass zumindest einer ihrer Kollegen scheitert. Und das fördert natürlich Ellbogenmentalität, das lähmt den Teamgeist, das erzeugt ein toxisches Klima. Dazu kommt, die Arbeit im Leistungsdruckkessel, die ist nachweislich weniger innovativ. Nach einer Reihe von Entlassungen werden die verbliebenen Mitarbeiter, selbst wenn sie zuvor Höchstleistungsträger waren, immer weniger kreativ und bringen immer weniger neue Ideen für Innovationen hervor. In der Organisationspsychologie nennt man das Bedrohungsstarre. Es ist die menschliche Eigenschaft, auf Angst so zu reagieren, dass wir uns an Vertrautes klammern. Das mag bei der Erledigung von Routineaufgaben nicht so sehr ins Gewicht fallen, aber wenn es um kreative Aufgaben geht, dann wird es zur echten Falle. Die Menschen konzentrieren sich dann auf den Schutz ihres Arbeitsplatzes, sie hören auf, Risiken einzugehen, sie hören auf, kreativ zu denken, sie hören auf, innovativ zu sein. Und last but not least, schließlich flüchten Menschen natürlich auch aus so einer toxischen Arbeitsumgebung. Ich meine, wer bleibt schon gern in einem Unternehmen, wo man andauernd gegen die Unterstellung der eigenen Unfähigkeit ankämpfen muss? Niemand. Und wer geht dann als erstes? Natürlich diejenigen, die es sich aussuchen können. Leistungsstarke Mitarbeiter, die viele Möglichkeiten am Arbeitsplatz vorfinden. So paradox es also klingen mag, je mehr Low-Performer ein Unternehmen abbaut, desto weniger High-Performer wird es am Ende haben. Wer seine Mitarbeiter zu besserer Arbeit, zu höheren Leistungen anspornen möchte, der sollte sich erst einmal darüber schlau machen, was Menschen wirklich motiviert. Zum Beispiel anhand des sogenannten Job Characteristics Modells, dem 5x1 der guten Arbeitswelt. Darüber habe ich schon einmal eine Sendung gemacht und die verlinke ich in den Shownotes. Zu all dem kommt noch die entscheidende Frage. Wenn man ausschließlich High-Performer als Mitarbeiter hat, also mal angenommen, alle sind wirklich Top-Performer, ist das dann automatisch ein Erfolgsrezept für das Team, für das Unternehmen? Und damit sind wir beim Titel dieser Sendung, beim Apollo-Effekt. Der hat nämlich nur am Rande mit den Apollo-Raketen, die zum Mond geflogen sind, zu tun, sondern eigentlich eher mit Apollo, dem antiken Gott, dem Sohn des Göttervaters Zeus. Diese strahlende Figur dient als Namensgeber für den Trugschluss, dass man nur ausreichend viele Götter oder doch zumindest Halbgötter finden muss, dann kann man das beste Team aus ihnen zusammenstellen. Ein Apollo-Team, das ist ein Team, das aus lauter herausragend klugen, herausragend besonders begabten Mitgliedern besteht. Und genau solche Teams hat der englische Psychologe Meredith Belbin eingehend untersucht und der ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen, nämlich ein Team aus lauter Spitzenkräften führt nicht zur Spitzenleistung. Man kennt das eigentlich eh aus dem Sport, wer im Fußball 11-mal Ronaldos im Team hat, der wird die WM wahrscheinlich trotzdem nicht gewinnen, sondern eher verlieren. Trotz ihrer individuellen Stärken erbringen Apollo-Teams kollektiv schlechtere Leistungen. Zum Beispiel, weil sie sich in unproduktiven Diskussionen verzetteln, in denen die Genies sich dann gegenseitig von der Überlegenheit der jeweils eigenen Sichtweise zu überzeugen versuchen. Konsens finden, Kompromisse schließen, Fehlanzeige. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und statt zu argumentieren, endlich mal ins Tun zu kommen. Nein, Apollo-Teams sind sehr häufig Think-Tanks, aber keine Do-Tanks. die haben Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und Schwierigkeiten damit, konkret etwas zu erledigen, konkrete Ergebnisse zu erzeugen. Okay, also sich von Schlechten zu trennen, nicht gut, lauter Top-Leute einstellen, auch nicht gut. Soll das heißen, dass CEOs ihre Unternehmen wie Montessori-Kindergärten führen sollen? Nein, natürlich nicht. Wer auf Leistung und auf Ergebnisse fokussiert, der macht schon vieles richtig. Hohe Standards zu setzen, die Ergebnisse messen, gute Leistungen belohnen, das sind auch heute noch die Eckpfeiler einer erfolgreichen Unternehmensführung. Betriebe sind auf Dauer keine Wellnessanstalten und auch keine Kuranstalten. Es soll was weitergehen. Wir sind auf der Suche nach Spitzenleistungen. Und wer seinen Mitarbeitenden die Botschaft vermittelt, wir haben hier sehr hohe Ansprüche an uns selbst und wir haben euch eingestellt, weil wir überzeugt sind, dass ihr diese Erwartungen erstens erfüllt und uns zweitens sogar noch weiter pusht, als wir selbst geglaubt haben. Wer so etwas sagt, der ist schon prinzipiell gut beraten. Vor allem, wenn dann ergänzt wird, lass uns besprechen, was ich als Führungskraft tun kann, damit du deine Ziele erreichst. Oder sogar idealerweise, was ich tun kann, damit ihr eure Ziele erreicht, als Team, als Abteilung, als Belegschaft insgesamt. Eine positive, leistungsorientierte Unternehmenskultur. Ergänzt um feedback-orientierte Systeme mit kontinuierlichem Austausch. Ein stärkenbasiertes Performance-Management. Tendenziell Team statt Individualbewertung. All das trägt dazu bei, dass Leistung in einem vertrauensvollen Umfeld entsteht und nicht im täglichen Kampf gegen das Versagen und auch nicht in der trügerischen Hoffnung auf Genies im Apollo-Gewand.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.